Also nicht, aber Katharina die Grosse gibt es doch auch noch.
Ja.
Ja, ja, ja.
Das wäre doch Gattin Kahn.
Das stimmt.
Das stimmt, da hat eigentlich. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, vor allem bei deiner Catherine.
Ja, genau.
Ja,
ich bin eine
Catherine.
Herzlich willkommen zur 13. Folge von Chick Chat. In diesem Podcast reden wir über Chicklit. Das sind die Bücher mit den kitschigen Covers, die in der Bestsellerliste immer ganz oben sind, ohne dass irgendjemand zugeht, dass er sie gerne liest. Historische Romane, Frauenschicksal mit Happy End, Liebesgeschichten oder wie wir gerne sagen, der Schlager der Literatur. Ich bin Miriam, vis-à-vis von mir hockt Nina. Wir sind von Bookhead, das ist der Rock'n'Roll-Bookshop von unserem Musikblog Rockhead. Heute reden wir mit einer Gästin, Sonja ist das, über das Buch «Das Mondglanzspiel» von der Catherine Neville, erschienen beim Diana Verlag.
Danke, Miriam.
Ja, und herzlich willkommen. Unsere Gästin Sonja. Nina, willst du uns ein bisschen näher vorstellen?
Ja, also nicht allzu näher, aber... Nein, das merken wir dann schon noch. Also Sonja ist eben Historikerin und... Das passt eben extrem gut zu dem, also passt zu dem Buch, darum haben wir sie eingeladen.
Also es passt nicht nur, ich glaube, wir brauchen sie
einfach. Ja, wir brauchen sie bei diesem historisch sehr dichten Roman. Und ich habe mir irgendwann noch notiert, also Sonja ist meine Cousine und in diesem Buch kommen wir auch Cousine vor, aber ich weiss nicht mehr, wer...
Ja, sie ist meine Cousine, oder?
Die es fängt gerade mit denen, oder?
Mireille
und wie
hat
die andere
gelesen? Valentin. Ah, das sind Cousine.
Hey, wie das wieder passt.
Ja. Und ich finde es ein bisschen schade, ist es nicht Folge 8, die wir machen, sondern schon das 13, ja, weil das 8 hätte besser gepasst. Da kann man ja gerade mal hören, wieso.
Genau. Ich tue das.
Also, ich kann da jetzt schon sagen, auf Englisch heisst das Buch... Wie schon wieder?
Die Eight. Genau, ich tue jetzt mal den Klappentext dazu. Hey, und weißt du was? Das Buch ist 1988 erschienen. Oh. Wahnsinn, oh Jesus. Also ich lasse mal den Klappentext ab.
Eine wilde, großartige Mischung aus Thriller, Fantastik und Kriminalroman. Brigitte. In den Wirren der französischen Revolution wird die junge Novizin Mireille von ihrer Äbtissin auserwählt, die Figuren eines geheimnisvollen Schachspiels in Sicherheit zu bringen. 200 Jahre später gerät auch die junge New Yorker Computerexpertin Cat in den Bann der mysteriösen Figuren, die, so heißt es, das Elixier des Lebens bergen. Als sie die Jagd nach ihnen aufnimmt, muss sie erfahren, dass ihr Gegner folgen, die die Macht des sagenumwobenen Mondglanzspiels um jeden Preis an sich reißen wollen. Der Weltbestseller erstmalig in ungekürzter Fassung.
Ja, merci vielmal unserem Klappentextleser. Das ist heute der Sandro Sabatini. Er ist Redaktor. Nicht Reaktor, Redaktor bei Gesichter und Geschichten. Das muss ich mir alle gewinnen. Das ist ehemals Glanz und Gloria beim SRF. Und,
aha.
Ja, und er hat...
Das heisst auch nicht mehr G&G.
G&G heisst es noch, aber eben Gesichter und Geschichten. Würde eigentlich auch zu unserem Podcast passen.
Ja.
Und ich möchte noch gerne schnell auf etwas hinweisen, was er dann macht im Sommer. Er hat so eine Sendung... wo der kommt, so ein Mehrteiler im Rahmen von Gesichter und Geschichten. Aarekind heisst es. Und er ist eben selber das Aarekind und geht irgendwie so verschiedene Stationen an Aare an. Und die Sendung wird vom 9. bis zum 15. August ausgestrahlt. Auf SRF. Und es gibt irgendwann sogar noch einen Doc drüber. Gut. Ja, so viel zum Sandro.
Ich wollte ja noch etwas loswerden am Anfang und ich habe nicht wie jedes Mal den Titel vom Buch Brennpeterlet, sondern damals habe ich es Butteret. Und zwar habe ich eine White Lady gemacht, also die weiße Dame spielt eine grosse Rolle in diesem Buch, aber da sehen wir dann.
Wo hast du die eigentlich? Hast du sie nicht mitgenommen?
Die Butterlady?
Ja.
Nein.
Das Buttermeidli.
Nein, da habe ich aufs Brot gestrichen. Aber ich habe dann das auf dem Instagram noch zeigen. Und jetzt muss noch schnell etwas anderes loswerden. Auf dem Instagram habe ich eben auch ein Foto gesehen von unserer guten alten Bekannten Julia Krön, wo was schon wieder geschrieben hat? Die Farbe des Nordwinds.
Des Nordwinds, ja, genau.
Und sie schreibt, sie zeigt da so einen Stammbaum, sieht man auf dem Bild. Also ich kann schauen. Und sie schreibt dazu, ich liebe alte Stammbäume wie diesen hier der Medici. Als Jugendliche war es mein Hobby, sie auswendig zu lernen.
Das ist schlecht. Also ich finde, das passt gar nicht so schlecht eigentlich auch ein bisschen zu unserem Buch, weil das kannst du ja wie, das ganze Buch kannst du ja auch so wie eine Art Stammbaum aufzeichnen. Oder?
Ja,
mir würde es einfach nie gelingen, das auswendig zu lernen, aber das könnte man eigentlich machen, weil die Figuren sind ja alle irgendwie auch so, sind nicht verwandt, aber sind irgendwie sehr verhängt, oder?
Ja.
Oh, mein Mikrofon geht runter.
Ich habe zuerst eine Frage an euch beide. Und zwar hat ja das Buch zwei Ebenen. Eine spielt während der Französischen Revolution und die andere spielt 1973. Habt ihr je gemerkt, dass wir im Jahr 1973 sind?
Das finde ich im Fall eine gute Frage.
Es ist ein bisschen eine Suggestivfrage, aber ja.
Weil ich habe mir darunter so die ganze Zeit vorgestellt. Ich habe es nicht so gemerkt, ausser wenn es um die technischen Möglichkeiten ging, sich so auszutauschen von einem Land ins andere. Mit diesen Telefon, was ist das?
Die Telefonzentrale in
Algier. Genau, die Zentrale, wo ja. Muss das Zeug verknüpfen quasi. Dort habe ich es irgendwie gemerkt.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen, es fehlen die technischen Geräte. Also das Smartphone ist sowieso neben Computer. Erst am Anfang, was am Anfang ist, ist so, dass die OPEC erwähnt wird. Und
damals noch ein eher unbekannte
Organisation. Genau, noch nicht so schlagkräftig. Dass, aber ja, stimmt eigentlich. Sonst ist es... Nicht so ein Thema, ja, ist noch spannend.
Unglaublich.
Aber es hat ja verschiedene Sachen, die ich nicht so habe. Also ich habe zum Beispiel auch nie richtig gewusst, wie alt es die Kat ist und so. Also mir denkt, sie hat so die Kat, was die überhaupt, was das für eine ist irgendwie. Die ist einfach plötzlich so dang in dieser Geschichte drin und kann man sich gar nicht so richtig vorstellen.
Sagt man doch, also sie ist mit irgendwie 23 oder 21 irgendwo hingekommen und nachher, also die ist noch nicht 30.
Hast du das mal so explizit gelesen? Also ich habe mir schon vorgestellt, dass sie jung ist, aber ich habe irgendwie so wie von ihr nicht so ein Bild gehabt.
Irgendwo steht es, glaube ich, dass sie so 26 ist oder so etwas.
Ich habe mir immer so vorgestellt, wie in dem nordischen, in dieser Trilogie, weißt du, wie hat die geheissen?
Ja, der Ringe.
Nein. Krimi.
Die von den Büchern?
Ja, weißt du, also Stieg der Stieg Larsson. Ja, genau. So habe ich mir sie vorgestellt.
Ja.
So ein bisschen Computer und Programmieren und Zeug und nachher so die Story und auch so habe ich mir sie vorgestellt, mit der Zeit. So.
Ja, und sie hat ja sie hat Musik studiert, nicht Mathematik. Die Cat.
Aber ist ja eigentlich das Gleiche, laut dem Buch.
Cat oder Cat?
Sie heißt Cat.
Sie heißt ja gleich wie
Schriftstellerin. Aber ich helfe da dazu, darf ich es schnell einschieben, weil ich sagen, dass sie das eigentlich ein bisschen auch eure Geschichte, also natürlich nicht die Geschichte, wie sie hier, aber sie ist auch 1973, wenn ich mich nicht täusche, nach Algerien gegangen, die Catherine Neville, die es geschrieben hat. Und ist ja auch, also sie hat so im Finanzwesen gearbeitet, hat aber auch für die OPEC gearbeitet dann. Also es hat sehr viel mit ihr zu tun. Und sie ist übrigens auch in dieser Zeit auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben.
Ja, aber es muss ja fast sein, die kommt so gut raus. Das Buch hat 700 Seiten, einfach, dass man da noch gesagt hat. Und es ist eben sehr dicht. Du müsstest noch den Wecker stellen.
Ja, und anstoßen.
Anstoßen
müssen wir auch noch.
Müssten wir. Und zwar nicht mit einem französischen Wein, der eigentlich angesagt war, sondern mit einem portugiesischen. Und ich glaube, sie sind überall in diesem Buch, aber nicht in Portugal. Mag ich mich nicht erinnern.
Ja, hey, Gesundheit.
Ja, zum Wohl. Merci für die Einladung.
Ja, merci, dass du gekommen bist. Gesundheit. Der ist super. Ich hatte den vor ein paar Jahren zuerst mal gehabt. Der ist wirklich mega fein. Wo wollen wir anfangen? Es war so ein huere krasses Buch, nicht?
Ja.
Wo wollen wir anfangen?
Dann können wir ja mal bei der ersten Ebene anfangen. Bei der Französischen Revolution. Weil es ist ja ein totales Stelldichein von einfach allen berühmten Leuten, die dann gelebt haben. Was mich zwischendurch ein bisschen genervt hat. übrigens, ich habe noch eine kleine Überraschung.
Ich habe das vorhin gesehen und dachte, du hast vielleicht noch etwas vor mit dem.
Nein, den hast du jetzt einfach. Ich habe mir ein 8. Nein, ich habe auch ein 8 auf der Handfläche. Mit Mirei. Und Kat, glaube ich, auch, ne?
Ja.
Mhm. Ja.
Die Auserwählten.
Die Zahl 8 spielt ja wahnsinnig grosse Rolle. Sie kommt ständig wieder vor, die Zahl 8.
Genau, und vielleicht, ich weiß nicht, ob Sonja mal ganz allgemein fragen, wie du das empfunden hast, die vielen historischen Figuren auf einem, also so quasi einem Showplatz. Ist das, stimmt das? Haben die alle dann gelebt und kann man die verbinden miteinander?
Ja, also das finde ich ist etwas sehr Spannendes an diesem Buch, was ein bisschen abhebt von so anderen historischen Romanen, die ich zum Teil gerne lese, aber eigentlich immer recht schlimm finde, weil so viele Sachen hat, wo man so findet, nein, und das stimmt nicht. Und so, eben, bei den Filmen ist es noch krasser, eben Braveheart als Paradebeispiel, wo eben nichts stimmt. Ja, aber es ist halt so ein schönes Beispiel. Ist da eigentlich, es ist da nicht so, also all die Figuren, also sind glaube ich nur etwa zwei, also der Karl der Grosse und der Alexander der Grosse, werden glaube ich noch erwähnt, die nicht aus dem 18. Jahrhundert sind. Und ja, also es sind alles Zeitgenossen und es ist wirklich so, dass das ist sehr gut recherchiert. Also, dass sie sich hätten können begegnen, mindestens. Also, dass sich die alle so begegnen sind, wie sie beschreibt, ist mindestens nicht beleidigt. Aber es wäre möglich gewesen. Weil etwas habe ich nämlich extra noch nachgeschaut. Beim schreibt ja dann, wo der Voltaire im Exil war in England, dass er noch den Newton getroffen hat. Und dann habe ich zuerst gedacht, das kann nicht sein, der Newton,
ja.
die haben nicht zusammen, also der stirbt vorher. Und dann, nein, stimmt, das ist wirklich, es hat dort eine Überschneidung von einem Jahr oder ein paar Monaten, wo das möglich wäre. Und also
die könnten sich treffen.
Die könnten sich treffen in England, theoretisch. Und der Voltaire ist auch, also der hat sich auch interessiert für Newton seine Schriften. Also er hat ja auch gelesen, er hat auch Englisch können, was nicht eigentlich gängig war für Franzosen im 18. Jahrhundert.
Okay.
Und das ist wirklich spannend. Sie sich ja so in einem Pub drin.
Ja.
Übrigens ja, die weiße Dame dann auch noch aufgemacht.
Das ja, eben so die fiktiven Begegnungen, eben, die sind ein bisschen in Frage gestellt, aber ich finde es noch clever verknüpft, weil es wirklich auch Leute, die miteinander zu tun haben. Oder auch Katharina die Grosse, die auch korrespondiert hat mit dem Voltaire. Also ich glaube, sie haben sich nie getroffen, aber sie haben zusammen geschrieben. Und auch das, also die Verbindungen sind nicht völlig jetzt aus der Luft gegriffen und unwahrscheinlich. Das finde ich sehr spannend. Sie hat sie sehr clever gemacht und auch wirklich gut recherchiert.
Also was mir ein bisschen im Kopf geblieben ist, ist, dass eigentlich alles freie Maurer waren. Also sie stellt sich ein bisschen so da, oder nicht alle.
Aber ja, aber und das wollte ich dir nämlich im Fall auch fragen. Ich bin bei diesen Freimaurern. Ich habe es darum extra auch nicht nachgeschaut, weil ich dachte, das frage ich dich, was das genau noch immer war. Die waren auch schlimm, oder nicht?
Nein, es waren ja alle Freimaurer. Da gibt ja große Wissenschaften und so.
Aber ist das nicht, sind die nicht verdammt schlimm? Oder wieso findet man die schlimm?
Also ich glaube, es gibt eben sehr viele Bücher und Filme über Freimaurer, wo alles ein bisschen interpretiert wird. Ja. Das. Ah, okay. Also ich bin nicht eine Expertin für das, aber es gibt ja auch zu Bern ein Haus, sagen. Also eine Loge.
Ja.
Also es gibt die wirklich, aber
Bern
es
ist... Bern hat eine Loge, wo kannst du ein Museum, wo kannst du schauen kannst. Ich weiss das von meiner Schweiz, deiner Schweiz.
schön.
Aber es ist die Definition von einem Freimaurer. Also ich weiss ja, dass man schon kann, aber ich weiss es im Fall nicht mehr.
Das weiss ich im Fall auch nicht genau.
Ich
weiss, dass die... also was ich spannend finde, oder was glaube so von der gängigen Vorstellung, die man hat, abweicht, ist, dass sie so Weltverschwörung... Also oft kann man die so als Weltverschwörer, aber sich dann so... Und dann so also im Geheimen Sachen lenken. Und ich stelle mir das eher so vor, oder ich denke, es ist näher an der Realität, dass es Leute sind, die sich so austauscht haben, halt so Clubs halt, wo es dann extrem viel gibt. Und wo also auch die Weltverschwörung und so, die, also wo Ideen entwickelt, neue Ideen. Aber was was man dort viel nicht so sieht, also die meisten von denen, oder eigentlich alle, sind Christen und gläubige, also gläubige Personen. Also es ist so...
Also du meinst, dass das mehr so ein bisschen, also das, was ich jetzt gesagt habe, ich habe das Gefühl, die sind so schlimm, oder so, ist so ein kleiner Mythos, der um die ist entstanden, weil die einfach...
Also totaler Mythos, ja.
Ja, grundsätzlich, also ich kann es schnell sagen, ist ein ethischer Bund freier Menschen, also natürlich Männer, früher mit der Überzeugung, dass die ständige Arbeit an sich selbst zu Selbsterkenntnis und einem menschlicheren Verhalten führt.
Ach, das also ist eigentlich doch der positiv.
Ein hehres Ziel. Und sie haben halt so, wie sagt man, ja eben im Keimen haben sie halt so Riten, sage ich jetzt richtig Wort, also, es ist Riten.
Ja, Riten, oder?
Ja, so ein bisschen Sachen gemacht.
Ja. Sie hat so ja, exklusive...
Sie haben nicht geritten, aber sie haben geritten. Ja, das ist Ritual.
Ja, wie immer.
Ja. Ich glaube, der Mythos ist auch, das sieht man gut, also wenn es jemand interessiert, ich glaube, das ich war dort eben mal, da sieht man das gut, es ist halt so exklusiv und man weiß nicht, wenn man nicht denkt, weiß man nicht genau, was sie machen.
Ja.
Und aber das ist ja genau, das darum ist wahrscheinlich der, ja, darum meine ich auch, sie sind schlimm, weil ich jetzt einfach nachplappern, weil sie irgendwo wahrscheinlich mal gehört haben, weil man, ja... Bei allen so solchen Sachen hat es das Gefühl gehabt, die Leute machen ihm Angst oder so. Oder waren sie wahrscheinlich auch irgendwo einfach Denker gewesen, die irgendwie einen spirituellen Zugang hatten.
Ja, eben. Und ich habe das Gefühl gehabt, sind irgendwie alle wichtigen Leute sind dort dabei gewesen bei dieser Loge. Aber vielleicht, ja. Also wichtige Männer. Katharina von Medici war, glaube ich, nicht keine Freimaurerin gewesen.
Ja.
Es ist sowieso die einzige... eine Frau, die überhaupt irgendeine Rolle spielt. Also jetzt so also allgemein
gesehen. Im Machtgefüge.
So ja. Im Roman natürlich nicht.
Ja,
ja ich finde es noch schwierig zu sagen, was die, wirklich der Einfluss von diesen Freimaurern ist. Also in meinem Studium, das schon eine Weile her ist, ist das nie, also in Quellen so, ich glaube, das ist eigentlich nie wirklich ein Thema gewesen. Also vielleicht ist es explizit nicht erwähnt worden, weil das ihre Dinge ist. Also man weiß es ja schon. Also eben, das ist so ein Gebiet,
vielleicht ist es nicht erwähnt worden, weil die immer noch schauen, ja. Dass man einfach das nicht erwähnt.
Ja, ja.
Weil die immer noch ihre Finger überall drin haben. Ah, okay.
Und, was mir auch aufgefallen ist, um 1800 herum haben irgendwie alle irgendwie Dreck am Stecken.
Ja.
Also ausser die einfache Leute.
Mhm.
Aber die berühmten Männer, die haben irgendwie alle Dreck am Stecken. Ausser vielleicht der Herr Euler nicht.
Der Herr Euler? Ja, der mit dem Herr Bach, oder? Die sind doch zusammengekommen, ja. Oder dort? Ja, das stimmt. Der Herr Euler hat sich
einfach der ist Gedanken gemacht. Der ist der von der 10-Franken-Note. Der Leonardo Euler. Ja,
ich meinte, der ist mal auf der 10. Also jetzt nicht grüner. Oder immer noch?
Nein, ich glaube, es war doch die rote. Also ja. Er ist ein Mathematiker.
Das war aber die 20er-Note, nicht die rote.
Wie?
Oder war vielleicht die 10er-Note rot? 20er. Das war doch so rot.
Aber die haben wir sogar aufgeschrieben. Bis 1995 die rote. Ich habe mal nachgeschaut. Die rote Zehnernote. Und es gibt irgendwie etwa 40 Sachen, die nach dem Euler benannt sind. Also weißt du, so das Euler-Gymnasium, aber auch zum Beispiel ein Mondkrater ist nach ihm benannt. Oder das Euler-Prinzip oder so. Der hat es recht drauf gehabt.
Also hier im Buch ist er ja auch ehrlich sehr, ich habe mir sogar eine Passage rausgeschrieben, wo er vorkommt, weil ich es so lustig fand, er hat immer der Euler, es geht ja hier um eine Formel, die sie in diesem ganzen Buch suchen. Und dann steht irgendwo, dass der Euler die am Philidor, das ist einer, ein junger Typ, glaube ich, der war, glaube ich, recht jung gewesen, irgendeiner, ich weiß nicht, ist das eine historische Figur, Philidor,
weißt du das gerade? Ja, ich meinte schon, das ist der Franzose, oder?
Ja.
Ach Gott, das hat so viele Leute.
Es hat so viele. Ja, ja, eben, ich ganz alle habe jetzt nicht mehr ganz im Blick.
Nein, aber auf jeden Fall, am Philidor hat er die Formel geschenkt. Und ich weiss jetzt nicht mehr, ob umgekehrt. Oder, und dann hat er am Bach hat er noch eine Kopie davon auch noch so gegeben. Also er hat dann noch eine Kopie. Also er hat einfach zweimal die Formel wahrscheinlich aufgeschrieben und dann beiden dann weitergegeben. Und ich glaube, das ist dann total, also er ist eine total wichtige Figur in diesem Buch.
Ich glaube, man muss im Verständnis, also für alle, die das Buch nicht gelesen haben, es geht ja immer darum, um die Schachfiguren finden. Es gibt ein Schachbrett, ein Tuch, wo das eingepackt ist, plus 64.
Mhm.
32 Schachfiguren.
Also beim Chuck Norris wäre es eine auf der Seite. Dort wären es 33.
Also, und es geht überall, also im 18. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert geht es um die Schachfiguren zu finden. Und die Schachfiguren hat Karl der Große, mit denen hat er gespielt. Und er hat die von Mauren bekommen und nachher sind sie verschwunden. Und wenn man alle zusammen hat, dann kommt man eine Formel. Dann kommt man zu einer Formel. Mysteriösen Figuren. Ja, einfach, dass du da nur klar ist. Also all die Leute, die wir jetzt reden davon, die sind immer alle nach der Jagd.
Genau, die interessieren sich für das. Und Philidor ist ein Schachspieler, das wir da in Sinn
kommen. Genau.
Ja, ein Schachspieler. Das stimmt. Es gibt auch eine Philidor-Eröffnung oder Verteidigung oder so ein Schach.
Also, und ich kann vielleicht auch noch sagen, dass, eben, das habe ich vorhin euch schnell angedeutet, dass der Roman ist wirklich voll nach dem Schachprinzip aufgebaut auch. Also so von wegen Chicklit, da können wir vielleicht noch darüber reden, wie weit das Chicklit ist und wie viel Hirnlit. Es ist ja sehr anspruchsvoll, aber es sind während der Französischen Revolution, in dieser Zeit sind 32 Figuren, die vorkommen. Und in der heutigen Zeit, ist dort in den 70er Jahren, sind auch wieder 32 Figuren, die vorkommen.
Also Figuren Menschen?
Menschen, ja.
Krass. Stell dir mal
die auf der Suche sind nach dem Spiel.
Stell dir mal das Moodboard von dieser
Catherine. Ja, genau, das habe ich im Fall auch gedacht.
Das ist so krass. Muss ich auch wundervoll geklärt haben mit Handlungen und wer ist wo.
Und sie hat mit dem, das habe ich eben gesehen, so einem YouTube-Film, sie hat mit dem, eben, wir haben es vorhin schnell gesagt, sie war ja selber bei der OPEC gewesen. Also die, ein Teil von der Geschichte ist auch ein bisschen irre. Und dort sind ihr die ganzen Machenschaften wie bewusst worden. Zwischen USA, es hat ja dann die OPEC-Oil-Embargo gegeben, wo nachher, sie kein Öl mehr haben liefern wie die USA. Und dann ist ein riesen Debakel losgegangen. Und sie hat dort dann irgendwie die Idee gehabt, sie könnte die ganzen Machenschaften beschreiben anhand von einem Schachspiel. Und darum ist eigentlich das Buch entstanden. Es geht eigentlich einfach um das Machtgefüge dann wegen dem Oil-Embargo.
Und dann hat es 8 Ölgesellschaften gegeben, steht irgendwo.
Genau. Es ist hure verreckt, was die hier gemacht hat. Ja, wirklich hure verreckt.
Die ist crazy,
Also eben, das ist das, was ich vorher gesagt habe, mit der Recherche zu diesen Figuren. Ja. Und auch so weniger bekannte, eben die Charlotte Goday, die noch vorkommt, oder Catherine Grand, die...
Catherine Grand?
Ja, das sind auch historische Figuren.
Die hat es auch gegeben.
Aber dass überhaupt auf die kommst, also du musst die einlesen und...
Ja, die hat mal 32 müssen suchen, jetzt hat auch das
ganz. Ja, und ich finde es auch noch clever, weil dann hast du auch noch ein bisschen mehr Spielraum, oder? Weil bei denen ist ja nicht jeder Schritt irgendwie dokumentiert, oder man weiss nicht so viel...
Sie hat auch gesagt, als sie über das Buch geredet hat, sie gesagt, sie hat das geschrieben, und haben einfach gedacht, hey shit, also sie haben zum Beispiel an Buchfestivals, wissen sie nie, in welchem Zelt dass sie sie einordnen wollen, weil man nicht so richtig sagen kann, was das für ein Buch ist. Mhm. Und sie hat dann das Skript irgendwie abgegeben in Verlag und hat gedacht, das wird niemand veröffentlichen, weil das ist ja nicht ein Roman in dem Sinn, es ist ein hoher Wirrspiel irgendwie. Und es war dann total erstaunt gewesen, dass jemand das hat publiziert und hat aber eben auch den Begriff Quest Novel reingebracht, dass das eigentlich ein uraltes Genre von Literatur ist, wo man einfach eben, wo alle Figuren sind auf der Suche nach etwas während dem ganzen Buch.
Ja, also hat sie denn wirklich gedacht, es wird die nicht?
Sie hat einfach gesagt, sie hat nicht gedacht, dass irgendjemand das als, eben weil es nicht ein Roman in dem Sinn ist. Also,
Aber sie ist im Fall voll. Sie ist voll, also der Dan Brown, kennt ihr
den? Ja, sie hat eben gesagt, and there was a little guy called Dan something. Sie hat von Dan Brown auch noch geredet.
Aber der ist nach ihr
gekommen. Er ist nach ihr gekommen, ja.
Sie hat ihm voll alles vorgespürt.
Ja.
Und dann besser als er, finde ich.
Ja, eben für alle die sich jetzt vielleicht nicht so vorstellen können, was jetzt das Buch soll. Dan Brown ist sicher ein guter Namen zum erklärbar machen, dass das Buch
jemand könnte sein. Aber genau. Noch so ein bisschen krasser.
Noch ein bisschen krasser, und besser recherchiert als der Dan Brown. Historisch ja viel
verrückender. Ach, was.
Er war sicher mal in Italien. Ja,
ja, ja, genau. ja, Sätze.
Ich habe zwei, ich habe mich glaube ich, nicht entscheiden, aber eine ist ganz kurz.
Musst du anfangen? Oder möchtest du anfangen? Sonja, hast du einen mitgebracht?
Ja, aber das ist eher ein lustiger.
Das ist gut.
Und zwar, was ich über die Schweizer schreibt. Also schreibt der Franz Fest, das ist mir auch nicht ganz klar gewesen, das ist irgendwie ein Mann vom, oder der zweite Mann von der Mutter, vom Grossmutter von Napoleon.
Ein Schweizer,
oder? Ein Schweizer, ja, Schweizer. Genau. Ja.
Fisch.
Habe ich spannend gefunden. Der Franz Fisch. Fisch,
ein junger Bursch.
Und ja, dann beschreibt sie den eben als echter Schweizer sprach er leise, äußerte selten seine Meinung und traute so gut wie niemandem. Aber das mit dem Trauen, ist das wirklich so ein Bild? Ja, das habe ich einfach noch lustig gefunden.
Ich glaube, ich habe es auch angestellt.
Ja, ich so cool. Das ist noch lustig. Dort habe ich mir noch gedacht, also, wie ich den bringe, wegen dem Schweizer Klischee. Das habe ich auch noch recht lustig gefunden. Traut niemandem. Vielleicht könnte schon. Jetzt nicht in meinem Umfeld, aber so, ich kann mir schon so einen Schweizer vorstellen mit diesem Misstrauen.
Ein bisschen so ein lustig, ja. Stimmt.
Vorstellen.
Aber
es
ist lustig.
Ja, es ist wirklich lustig. Also ich habe zwei, aber der eine ist eben lustig, aber ich habe den Zusammenhang ein bisschen verloren. Ich glaube, sie sind in einer Kirche, der Voltaire und nochmal irgendjemand. Und dann redet sie eben über den Kardinal Richelieu, wo ich auch noch so, gell, ich kenne ganz viele so Namen und weiß nicht mehr, was die gemacht haben. Auf jeden Fall, Kardinal Richelieu ist tot. Aber, ich glaube, der Voltaire hat noch. Es ist mir immer ein Rätsel gewesen, erklärte er aufgebracht, warum dieses aufgeblasene alte Gespenst nicht in seinem Grab bleiben kann. Als Atheist finde ich es ungemein empörend, dass ein toter Priester ständig jungen Männern erscheint und sie auffordert, mich zu besuchen.
Ja, genau.
Oh ja.
Ah, das stimmt, das war der Richelieu, der immer allen erschienen ist und so ja. Andeutungen auf das Schachding gemacht hat.
Ja, genau.
Ja.
Aber eigentlich schon lange da.
Ja, ja, genau.
Aber das ist der Kardinal Richelieu von drei Musketieren, oder?
Ehrlich?
Ich habe gedacht, ja. Ich habe das so verstanden, ja. Weil er so viel weiss und recht einflussreich war und darum eben auch auf der Suche, wahrscheinlich auch auf der Suche war, nach diesen Schachfiguren. Und dem Schachspiel.
Wie jeder in diesem Buch.
Genau.
Ah, lustig.
Also von den drei Musketieren, ja, die historische Figur, aber ich muss das sagen.
Mir kommt bei dem immer, ich habe den Film nie gesehen oder was auch immer, oder die Geschichte kenne ich nicht so gut, mir kommt immer in den Sinn der Soundtrack und der Song von Bryan Adams.
All for One.
Ja, genau, All for One. Und Rod Stewart.
Die andere Verfilmung,
ja. Sind nur die zwei? Sting. Ja, genau. Ja. Das sind für mich die drei Musketiere.
Aber der Bryan Adams hat doch auch für Robin Hood
ja.
Der hat so ein Ding für die Strumpfhosenhelden.
Hey, ich habe noch ganz kurz, und zwar kommt der von einem Herrn namens Johann Wolfgang von Goethe. Im Faust schreibt er, wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet es nicht erjagen.
Eigentlich kein Grund. Ja, vor allem, ich finde das auch noch lustig, weil es ist eigentlich recht zeitgemäß, weil Diane, also meine Tochter, sagt viel, hey, du musst es einfach fühlen.
Eben.
Fühlst du es?
Eben.
So, ja. Und sonst musst du es halt erjagen.
Du musst die Nein, aber du kannst, wenn du es nicht spürst, kannst du es eben auch nicht
erjagen. Ah, dann kannst du es nicht erjagen, ja. ich habe etwas ganz anderes.
Gut.
Aber es ist mehr, weil ich bin so erstaunt war, als ich gelesen habe, wer das gesagt hat. Was ist Zukunft? Was ist Vergangenheit? Wer sind wir? Welche magische Substanz umgibt uns und verbirgt die Dinge vor uns, die wir so dringend erfahren müssen? Wir leben und sterben inmitten von Wundern. Wisst ihr noch, wer das gesagt hat?
Das stimmt, das hat mich auch erstaunt.
So erstaunt hat mich das.
Das ist ein Zitat, damit Kapitel anfangen, muss man vielleicht noch sagen.
Genau, es gibt auch viele Zitate immer an den Anfang von der Kapitel. Aha, das ist eins.
Das ist eine berühmte Person, die das gesagt hat.
Ja. Und ich konnte es fast nicht fassen.
Antoine de Saint-Exupéry.
Es tut noch immer, aber das ist aber etwas ganz anderes.
Weißt du, eine Frau oder ein Mann?
Ein Mann. Ein Mann, der wirklich für mich, so wie ich den noch aus meinen Geschichtsstunden in Erinnerung habe, einfach sicher nie von Wunder würde reden.
Napoleon.
Ja. Napoleon.
Ja. Napoleon.
Genau, der hat es gesagt.
Ah, ja,
das hat mich total erstaunt, weil ich den wirklich so als Krieger und irgendwie einfach überhaupt sicher nicht einen, der Augen hat für Wunder, die passieren um uns herum.
Ich glaube, das kommt im Buch ein bisschen aus, und ich glaube, das ist schon so, also Napoleon hat ja natürlich schon auch sehr gebildete Seite, yeah, und sehr aufklärerische,
scheinbar ist er noch schön alles. Ich habe eben irgendwie googeln. Ich habe es nicht zusammengebracht, das Bild, wie sie ihn beschreibt und wie
sein erster Auftritt, sagt sie, und er war so schön.
Und er war so schön und so lange Haare. Ja.
Vielleicht als Junge, ja. Also, ich glaube, das hätte sich ein bisschen interpretieren können, weil man hat ja noch kein Insta.
Ja, aber ich habe es noch cool gefunden. Also der entspricht, glaube ich, schon also der Wahrheit. Das war historisch schon eher so gewesen. Er ist sehr, sehr gebildet. Und irgendwie noch so einen coolen, am Anfang zumindest.
Mhm.
Aber das mit dem Gebildetsein, er weiss extrem viel.
Mhm. Also er trägt auch die Idee mit von der Revolution. Also ist ja dann auch, es kehrt nachher einfach ein bisschen.
Ja. Das ist übrigens noch etwas, was mir hier in den Sinn kommt. Wir haben doch schon oft so ein bisschen gelästert über, wenn man am Anfang des Kapitels irgendetwas herschreibt und so. Hey, und hier habe ich es im Fall recht geil
gefunden. Ich auch, ich habe auch daran gedacht.
Gell?
Weil ich hasse dann normalerweise, wenn am Anfang noch irgendeine Weisheit muss stehen. Und da hast du zum Teil 3 Weisheiten.
Ja.
Aber immer.
So gute Sachen. So gute Sachen. Ja, also mir hat es wirklich...
Das finde ich also der Aufbau mit, auch mit den also zum Teil Titeln, die sich auf Schachspiele beziehen und so, habe ich so noch cool gefunden. Und es ist halt so, es sind eben nicht irgendwelche Blabla, sondern Zitate, sondern so, es ist sehr vielfältig.
Und vor allem, weißt du, was mich darum auch also wirklich beeindruckt ist, eben, wenn man jetzt, das ist 1988 erschienen, also das ist nicht in der Zeit, wo du einfach ein Schach im Google eingehst und schaust, was alles für Zitate gibt, sondern du musst wirklich richtig recherchieren. Und das ist schon sehr beeindruckend, finde ich, was sie da alles
dran gedreht hat. Ja, sie hat nicht einfach schnell können.
Nein, die hat ja nicht, und wir würden das auch so machen. Zitate, Berühmtheiten, Schach.
Die muss jahrelang dran
Wir können Wikipedia-Artikel aufrufen zu irgendjemandem, sie alles müssen Bücher lesen.
Was ich mich wirklich gefragt habe, ist erstmalig in ungekürzter Fassung. Wie ist denn die gekürzte Fassung? Das habe ich nie nachgeschaut.
Das habe ich mich im Fall angefragt, weil ich habe das schon mal in den 90er Jahren gelesen.
Ah.
Und ich bin dann nicht ganz sicher gewesen, aber ich habe das Gefühl, dass der Teil, wo sie in der Wüste sind, also die Hauptperson und die Lili mit dem Hund.
Der hat nie gesagt.
Ich hatte das Gefühl, der ist mir so ein bisschen wie der Hand. Den habe ich noch gar nicht gelesen. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht noch drin.
Ah, okay.
Ja.
Also was ich cool daran gefunden habe, ist eben, dass es noch ein bisschen stärkt, dass zwei Frauen zusammen etwas machen. Also es kommen ja eigentlich viele Frauen vor und viele Frauen, die zusammen reden, ohne über Männer zu reden. Und das, finde ich eigentlich recht stärke am Buch. Und der Teil stärkt das halt noch ein bisschen. Es passiert dort halt
nicht. Sie sind eigentlich Thelma und Louise in Algerien.
Ja.
Und krass, wie es durch die Wüste fetzt und verfolgt werden und alle Männer einfach austricksen.
Mhm.
Also
ich habe übrigens dazu noch so eine Passage gefunden, wo der Maurice, ist das
ein Opportunist, ein Windfähnchen. Er ist so ein bisschen und nachher ist er auch wieder Außenminister noch vor dem Napoleon und auch unter dem Napoleon.
Und nachher ist er wollte anbandeln mit Amerika doch.
Ja, er versucht so Machtpositionen und das ist eigentlich auch schon, darum ist er ja mal im Exil. Aber er überlebt quasi auch immer. Das ist eine interessante Figur, also jetzt unabhängig vom Buch.
Genau, also vor allem die von der Google, er heisst nicht Teller, sondern Talleyrand. Aber ich habe den Also gut, nein, ich habe mir zu dem nicht so viel Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Aber er hat einmal gesagt, dass er genau gewusst hat, dass Frauen über Frankreich geherrscht. Das kommt hier so, das französische Gesetz erlaubte zwar keine Frau auf dem Thron, aber die Frauen verschafften sich die Macht durch andere Mittel und wählten dementsprechend ihre Favoriten. Und das hat mich gedacht, das kommt schon auch ein bisschen führen, oder? Die Geliebten, die vielen Geliebten, die die Männer hatten, und die Frauen waren immer sehr einflussreich irgendwie gewesen, oder? Das kann man schon. Ja. Könntest du das bestätigen als Historikerin?
Ja, also meine dunkelste Stunde ist ja meine mündliche Prüfung über Hofdamen.
Hofdamen?
Ja, so also höfische, zeremonielle und Hofdamen und so.
Eigentlich
habe ich wollen Einfluss eben von Frauen in so Höfe. Und nachher ist das halt, also als, ja, historisch ist es noch schwierig. Also ja, es gibt einen gewissen Einfluss. Es gibt natürlich die ganz bekannte Mätresse, eben die das d'Estaël, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Germaine d'Estaël.
Ah, ja,
es ist glaube noch mit dem, ich weiß noch Schwedisch, mit dem Schwedischen.
Das ist doch die, die nach Schweden
können,
oder ja.
Genau, die, ja, also die ist sehr bekannte und die hat sicher auch gewisse, ich denke, die hat einfach sehr viel gewusst und Informationen sind halt gemacht, auch schon dann. Und ich glaube so, ja. Aber ich denke, es ist auch, es wird auch ein bisschen romantisiert da. Also es ist, mit dem, das kann man nicht überbewerten, weil schlussendlich, also wenn es dann hart auf hart kommt. Ja, also du musst als Frau musst ein Druckmittel haben, Informationen oder allenfalls ein Kind mit jemandem. Aber du musst schon, es ist nicht einfach so, dass du Einfluss hast. Und du musst geschickt sein. Also so die normale, so die normale Erfahrung von der Frau ist dann sicher nicht einflussreich.
Genau, aber sie hat ja die Frauen als extrem geschickt hergestellt. Also ich hatte das Gefühl, als ich da das Interview mit ihr angeschaut habe, oder die Ansprache, die sie gehalten hat, dass sie sehr, sehr feministisch drauf ist. Also sie hat auch gesagt, ja, wie also Autorinnen wie sie, obwohl sie ja in der Finanzwelt hat gearbeitet, die haben nicht einfach plötzlich angefangen Bücher schreiben, die fangen immer sehr früh an. So mit 8-Jährigen haben sie schon angefangen, so ein bisschen Geschichten aufschreiben. Und dann hat sie gesagt, also Männer natürlich auch, aber gut, die kommen dann erst irgendwann. Also sie hat so wie, ja, sie tut schon Frauen als, ich glaube, das ist so genau das, was sie wollte, okay. Frauen als sehr geschickt und geschickt
einmal
und
clever. Einmal tut sie, gut, sie ist, ich glaube, die steht, also nicht ich glaube, sie steht auf der bösen Seite, eben die Gärtchen Grand.
Ja.
Das ist ja die weiße Dame und sie kommt aus Indien. Und dann sagt sie doch einmal, je suis d'Inde. Und dann müssen doch alle so lachen, weil d'Inde heisst auch dumm.
Ah, das weiß
oder?
Ich.
Ja.
Wisst ihr das
auch noch? Ich habe auch noch nicht nachgeschaut, ich dachte, ja, das wird schon stimmen, aber ich bin nicht so gut.
Ja, ich habe noch nicht nachgeschaut, aber ich habe, also es wird eben
alles, ja, ich glaube, es hat eine doppelte
versteckt lachen. Und ich glaube, sie sagt dann, ich bin dumm. Sie würde aber sagen, ich bin aus Indien. Und sie denkt, ja, das ist so ein Recht.
Ah ja.
Also ist das hast du gerade ein bisschen angefickt. Nein, Catherine Grand, das ist eben die weiße Dame, da kann man schon sagen, es hat so viele Leute.
Ja. Es ist, die kommt halt auch noch vor.
Die kommt auch noch vor.
Die also Katharina, die Grosse, gibt es doch auch noch.
Ja.
Das wäre doch Catherine Grand.
Das stimmt.
Das stimmt auch. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Vor allem bei der Catherine.
Oder ja, genau. Ja, die vielen Cats dort.
Ja, der Grand war, glaube ich, ein Engländer. Also, ich glaube, der Nachname ist dann Grand.
Grand.
Ist eigentlich auch so ein eine, die sich so ein bisschen umgetrieben hat.
Ja, voll. Sie war eben im Pub mit dem Newton und mit dem...
Also gut, Sepp ist wahrscheinlich nicht historisch. Aber ja, das...
Mit dem Voltaire? Nein, mit wem?
Nicht
Voltaire.
Vorhin hätte
ich
glaube
ich
nicht
Voltaire. Ah, der andere, oder? Ach nein, jetzt habe ich völlig
drüber nachgedacht. Ja, es sind immerhin 64 Figuren, die wir da
kommen. Ja, mit dem anderen. Also mit dem...
Sie taucht ja mal
im Tellerrand
auf. Ja, genau.
Ja.
Beim Tellerrand auch, sie taucht überall auf. Also die ist sehr clever gewesen. Und eben darum habe ich vorhin so gefragt, ob die jetzt wirklich geht.
Ja, die war auch verraten mit dem Tellerrand. Auch in Richtung.
Mit dem Teller? Auch richtig.
Ja, aber sie sagen, sie hat so kleine Details.
Und dann ist sie mit dem Rand geraten und noch mit dem Tellerrand.
Es könnte sogar sein, dass sie hat müssen, also dass man sie sich scheiden lassen, dass man das aufgelöst hat.
Ja.
Und sie hat dann okay. Gerade, weil ich glaube, Napoleon gesagt hat, du kannst nicht die so nebendran haben, du musst sie jetzt heiraten. Irgendwie so ist die Geschichte.
Ach, okay. Hey, aber ja, jetzt vorhin ist mir gerade in den Sinn gekommen, also wir reden jetzt extrem viel von der französischen Revolution, aber man könnte auch mal noch in die 70er Jahre, oder einfach in das, weil das hat mich darum gedacht, das war so wie ein, fast ein wie ein anderes Genre gewesen. Die Jetztzeit ist ja voll Thriller.
Das ist Action-Thriller.
Ja.
70er Jahre.
Voll. Und was ich dort so krass gefunden habe, gut, das ist in der Vergangenheit, wird das auch immer gesagt, aber es ist immer irgendwie so, also eine Figur sagt der Nächsten irgendetwas und er wird irgendwie bleich. Es ist gerade bleich geworden, weil weißt,
sie werden viel bleich.
Sie werden ja. Bleich und fangen zu zittern und so, weil das Geheimnis, jeder scheint irgendwie das Geheimnis oder zu wissen, dass man die Schachfiguren, dass die Macht bedeuten, sie wissen, von was man redet und dann, wenn jemand so einen Namen erwähnt, so irgendwie dann wird die andere Figur bleich. Ja. Das hat mich so lustig gedacht. Aber es ist so, es ist sehr unheimlich, finde ich, so der moderne Teil des Buches.
Algerien ist total unheimlich. Alles ist unheimlich.
Ja, alles ist unheimlich.
Der Teppichhändler in diesen Bergen, wo sie irgendwie 6 Stunden haben, bis dort sind. Mhm. Nachher das Labyrinth.
Ja, und der Velofahrer, wo... Oh,
der Velofahrer?
Wo immer ihrer... Also das ist ja dann die
Nein, ja, dann darfst du es nicht sagen.
Nein, das darf ich nicht sagen.
Also sie hat mal einen Velofahrer noch in New York, ganz am Anfang noch. Erscheint ja der Velofahrer. Mhm. Und dann kommen gerade noch ein paar Leute um.
Genau. Ja,
es ist recht unheimlich.
Es ist sehr unheimlich.
Aber dann hat es einfach ein paar wahnsinnig geile Figuren. Also die cooleren Figuren, finde ich, als in der Vergangenheit. Also zum Beispiel der russische Schachspieler. Ich weiß eben nicht, wie man ihm sagt. Solar, du bist Russland-Expertin, Sonja. Solarin.
Ich weiß Solarin. Es nicht. Ich habe letztes Jahr mal gelernt, dass man nicht Romanov, sondern Romanov sagt.
Eben. Solarin vielleicht.
Ja, sagen wir mal
Solarin vielleicht.
Das ist eine ganz spannende Figur. Man meint ja zuerst, also total undurchsichtig.
Sorry, ich nehme es eigentlich schon. Ich mache so eine
Hunger. Und dann, alle Figuren sind irgendwie undurchsichtig. Mhm. Also der Nim, der kommt. Oder der Mathematiker oder Computerexperte, der ständig Rätsel aufgibt, wo dann Cap muss lösen. Mhm. Irgendwelche Codes. Oder zum Beispiel, was ist das, der Polizeichef in Algier? Nein.
Mhm. Der Geheimpolizeichef.
Genau, der Geheimpolizeichef, ja.
Ja, der nein, das ist glaube ich
der Böse. Der Kamel. Der Kamel ist der
Kamel ist über
den... der Erdölminister.
Mhm. Ah ja. Einfach, es hat so geile Figuren. Und meine eigentlich... Ja, nein, es hat auch noch ein paar Männer, die meine Lieblinge sind. Wirklich ein paar. Aber wirklich super finde ich die Lilly.
Mhm. Ja, ich auch.
Auftritt Lilly, wo sie das erste Mal kommt. Die Lilly ist die Tochter vom Harry, von ihrem Freund, von der Kat, ihrem Freund. Und sie ist Schach-Grossmeisterin, jetzt bin ich nicht ganz sicher. Ob sie schon
Grossmeisterin
ist.
Ich weiß nicht, ob
sie
schon
einschaut,
aber sie ist sicher
eine
sehr gute Schachspielerin.
Die ist so cool mit ihren Hündchen. Mhm. Und ich stelle mir die so vor, weißt du,
es wenn sie kommt,
und... Ja, und wenn sie kommt, dann flattert alles so.
Ja.
Mhm, die ist sehr cool, wirklich.
Und dann fällt sie noch Auto, wie ich mit Auto fahren. Die fetzen ja durch die Wüste durch.
Also was man sicher auch sagen kann, ist, das haben wir darum einmal ja bemängelt bei irgendeinem Buch, das Buch ist auch voll Humor, finde ich. Also,
finde ich
auch. Ich musste auch viel lachen in diesem Buch. Irgendwie, sie hat wirklich einen geilen Humor. Und dann hat es eben Thriller-Element und dann hat es so
ein bisschen... Swinger?
Thriller.
Sorry, ich habe Schocki gegessen, vielleicht hast du wegen dem so ein bisschen anders verstanden.
Swinger-Element.
Thriller.
Thriller.
Thriller? Tut das wie Swinger, wenn ich das sage. Da muss ich
nächstes Mal aufpassen. Ja, wenn ich
das sage, nicht mehr gut. Ja. Ich möchte schon gerne mal in einen Thriller-Club. Lies
das Buch.
Ja. Nein, und dann hat es ja auch noch so ein bisschen das Übersinnliche. Es hat eigentlich alles, aber ist es Chick-Lit?
Nein, voll nicht.
Ich glaube auch nicht.
Oh, also.
Wieso haben wir das ausgewählt?
Mit Sonja das am Lesen war. Ah, wieso hast du das gelesen?
Also ich finde es übrigens super, abgesehen davon, ich bin sehr dankbar.
es ist mein Sinn gekommen wegen Queen's Gambit.
Ja.
Und wegen dem Schach, und weil ich auch wieder angefangen Schach spielen, und dann habe ich gedacht, stimmt, das war doch das Buch gewesen. Und ja, so bin ich mit drauf gekommen, dass ich das nochmal lesen könnte.
Also ich habe Ich finde auch nicht... Übrigens, ah nein, das müssen wir dann machen mit dem Cover. Es ist Chiclet. Es gibt einen Beweis, wieso es ein Chiclet ist. Es hat ein Rändchen.
Es hat ein Rändchen. Oh. Also, dann können wir jetzt über das Cover reden, weil da habe ich euch auch noch eine Frage. Also das Cover zeigt ja ein weisses Ross. Wie heisst die? Springer?
Ein Springer, ja.
Ein weisses Springer. Ich könnte ja Schach spielen.
Vielleicht nein, ich kann Schach nicht.
Ja, ein bisschen, ja.
Und das andere ist das
ein Bauer? Ist ein Turm. Ein Bauer? Nein, ist nicht ein Turm. Das stimmt nicht.
Das nein, das ist glaube ich ein Bauer, oder?
Und dann hat es einfach so Rauch, wo der Titel und die Figuren umrahmt. Und dann hat mich im Fall, wo ich das Buch in die Hände genommen habe, was soll der Rauch? Kommt der irgendwann wieder mal vor?
Das ist, weil die Hirne so rauchen beim Schachspiel, oder?
Und hier ist so Zigaretten,
die
da
sind. Es sieht Ziggy aus wie Zigaretten.
Das ist einfach 1988, gell? Dann hast du das noch dürfen. Das dürftest du heute auch nicht
mehr. Nein. Du meinst Rauch aufs
Ja, Mal. Das ist schon verfolgt.
Ja, das sollte mystisch sein, oder? Wahrscheinlich ein Nebel, oder?
Ja, das ist aber wahr.
So
aber
Geheimnis, so noch vernebelt ist. Und dann.
Ja.
Weil hinten ist ja noch die Schrift, oder? Wahrscheinlich das Tagebuch nachher auch, von ihrer... Also im Hintergrund.
Das Tagebuch ist so von der Mireille sieht man da wahrscheinlich. Ja, aber Rauch... Es raucht ja an ihrem Mund. Also die in Algerien werden alle rauchen.
Aber ja, einmal haben sie in so einem Club haben sie alle gekifft und sie ist reingekommen. Oder Lili hat gesagt, was schmeckt das so nach vergammeltem Fleisch? Ah. Und hat sie geschrieben, dass die sind am Kiffen.
Oder am Hals. Ja,
genau. Ja, genau. Ja, aber ich probiere es einfach als Chiclet zu verkaufen. Also einfach für alle die Leute, die jetzt denken, jetzt nehmen sie da plötzlich etwas, was aus dem Rahmen geht. Ich finde eben, es ist in dem Sinn Chiclet, es liest sich hure gut. Es ist inhaltlich extrem dicht, aber es liest sich hure gut, oder, das Buch?
Ja, und wir sind seit 13 Folgen am... Sollten wir darüber reden, was ist Chiclet? Mm. Wir machen es nie.
Ah.
Wir machen es wahrscheinlich auch heute. Aber es hat ja auch noch eine Liebesgeschichte.
Es hat Liebesgeschichte, es hat weibliche Figuren.
Das ist ja da, wo man eigentlich nicht glauben will. Aber in jeder, eigentlich in jeder Folge, in jedem Buch, das wir jetzt gelesen haben, hat es ja starke Frauen. Mm. Und wir schauen eben das ein bisschen als Chiclet. Phänomen an.
Also vielleicht ich muss eine Frage stellen. Wie haben die denn die Liebesgeschichte gefunden? Also ich habe die eben so ein bisschen... Also ich weiß noch dann, ich glaube, darum habe ich eben auch noch in Erinnerung gehabt, dass sie so ein Chiclet, oder habe ich das dann nicht gefunden? Ich habe gesagt, die sind auch wichtig, die Geschichte.
Also,
du meinst aber also nicht von der Mireille, wo...
Nein, ja, nicht. Nein, da der Solarin und Cat und irgendwie... Also das ist einfach also von Anfang an klar, dass die dann... Aber die...
Ah, das ist mir nicht von Anfang an klar. Seht ihr ja schon.
Meine die Spannung wird doch dann so
in
die Augen.
Mit dem Typ aus Algerien zusammenkommt. Die hat auch noch cool gefunden.
Ja. Mit dem Geheimdienst?
Mit dem Kamel.
Mit dem Kamel.
Ja, der wäre cool gewesen. Da habe ich mir auch vorgestellt.
Den habe ich nicht eigentlich wollen, aber ja.
Wenn es eine Netflix-Serie wäre, hätte sie wahrscheinlich auch mehrere so geschrieben.
Nein, das Solarin, also das ist für mich wie klar gewesen. Und zwar hat es einen so Moment gegeben, wo sie eben dort in diesem Kifferclub sind.
Ganz am Anfang, wo sie in Algerien ankommt.
Ja, dort ist es mir... Also vorher hat es
Andeutungen gegeben, aber dort habe ich es noch nicht ernst genommen. Sie allein mit dem Geheimchef, mit dem Polizeichef.
Ja, oder ganz allein. Ich glaube, er ist mit ihr in den Club rein.
Ja,
er ist recht plötzlich im Rauch verschwunden.
Ja, weil er den Polizeichef entdeckt, hat er recht feige gefunden. Das, und da
hat er sich so
erarmacht.
Nein, aber schon ganz am Anfang, wo sie sich doch das erste Mal gesehen in diesem Schachclub in New York, dann ist doch sie so, so der gut aussehende Typ. Und dann seine grau-blauen Augen oder grauen...
Ja, es hat sich ein bisschen
so faszinierende Augen. Irgendwie ist es so, ist so ein Knistern von Anfang an.
Also mir hat es gefallen, ehrlich gesagt.
Aber nachher finde ich eben so ein bisschen... Irgendwie begegnet sie sich dann für mich ein bisschen zu wenig oft.
Es das ist
so,
nachher die mega super
Also dass sie, wenn Sex haben, okay, aber dass sie so... wir lieben uns auf alle Ewigkeit, das ist so... Also nicht, dass das passiert im Buch.
Also wir will jetzt ja nicht verraten, wo, aber wo sie das erste Mal Sex haben, Entschuldigung. Dort sollten sie eigentlich sterben, aber nein, sie haben Sex.
Zu dem greifen sie sehr schnell, weil dann, wo doch die Cousine, um nochmal den Kreis schließen zu euch Cousinen, nachher stirbt die eine Cousine unter der Guillotine oder was auch immer mit einer angestellten Ecke und die andere hat dann innerhalb von, sie sagen es glaube ich sogar noch, innerhalb von 30 Stunden Sex mit dem Tellerrand,
darum, wo ich verliebt war, in die Tote. Ob du die Liebesgeschichte meinst, weil Leute entwickeln ja, sich ja auch etwas. Aber jetzt finde ich so, also, und dann sagt er noch ihren Namen, ne?
Ja, nein, und sie fühlt sich noch gern.
Und sie findet es super, ja. Valentin.
Ich glaube, das ist sie ist definitiv noch etwas traumatisiert.
Auch schon, ja.
Also mir ist einfach der Solarin nicht so nahe. Mhm. Der ist für mich kühl, ein kühler Russ geblieben. Weil ich schade finde, weil ich will ja Russen bin.
Ich hätte es gerade
gesagt, immer total auf Russen.
Ich glaube, ich auch.
Ah, ihr auch.
Ja.
Aber der ist mir recht.
Darum habe ich wahrscheinlich, ich habe schon nach der zweiten Begegnung habe ich den als mein Traumruss eigentlich vor mir gesehen und habe gedacht, das wird immer krasser und schöner.
Ich glaube, mein Traumruss ist der von The Americans, der Phil. Ja, klar.
Ja. Zu dem bin ich glaube nie gekommen, ich habe eine Folge
von dem gehört. Wenn man keinen Schnauze angeklebt hat.
Mein Traumruss ist der Wladimir Kaminer.
Das ist ein Schriftsteller.
Ja, der Deutsche. Also er ist ein Russ, aber er lebt in Berlin schon so lange.
Ja, ich weiss nicht, wie
der Russendisco hat er geschrieben. Musst du mal googeln, das ist mein Traumruss.
Russendisco haben Sonja und ich einmal in unserem Ex-Buchclub gelesen.
Stimmt, Sandra.
Ja. Ich war eben mal an einem Russendisco von Wladimir Kaminer. Er hat in Zürich hat er mal eine gemacht. Mit einem Kollegen zusammen. Und dann haben sie einfach ein Disco gemacht. Und es war super lustig.
Ja, cool.
Du, ich habe jetzt schnell auf die Uhr geschaut, aber wir sind gut drin. Jetzt ist einfach eine Stunde. Wollen wir noch etwas anreissen? Also wir könnten ja noch stundenlang über das Buch reden. Eigentlich.
Ja, wir könnten wirklich stundenlang reden. Also wir können ja nachher noch abschliessend sagen, wieso das uns das Buch gefallen hat.
Wir können ja erstmalig eine ungekürzte Fassung von Chick Chat machen und einfach weiterreden.
Mir hat im Fall schon noch etwas genervt, und zwar immer die Cliffhanger am Ende von diesen Kapiteln. Also müsst ihr euch mal vorstellen, wenn da ein Film
wäre. Hast du dir das auf ein Post-it geschrieben und dort hergeklebt?
Ja. Ich schreibe Cliffhanger nerven, ein wenig. Und 435 hat es das Beispiel, so einem Vorlesen.
Ja, gerne. Ja. Das hätte ich jetzt gerne hören.
Bla bla bla. Lilly war einverstanden und wir sanken in die Bett, um noch ein wenig zu schlafen. Ich konnte natürlich nicht ahnen, dass in ein paar Stunden etwas geschehen sollte, was mich von einer unwilligen Teilnehmerin zu einer wichtigen Spielerin in diesem Spiel machen würde. Und so Cliffhanger kommen ständig und
aber,
mich nervt.
Aber das ist ja eigentlich, wenn man es auf das Schachspiel bezieht, ist es ja eben genau richtig, dass man das macht. Weil das ist ja, du hörst ja die Zug auf und dann weißt du nicht, was passiert. Was dein Gegenüber macht, oder? Also ich spiele ja nicht Schach, aber so hat es mir der Queen's Gambit.
Ein bisschen muss schon wissen. Also nein, da würde ich jetzt nicht sagen, ich muss schon recht gut wissen. Also es gibt dann so x Varianten, und fragst du, ob alle siehst, aber eigentlich weisst du ja, was gegenüber.
Vielleicht gibt es 10 Varianten, aber du musst alle kennen, wenn du so...
Du musst es kennen, aber das ist ja nicht der Sinn vom Schach, ist doch, dass die Ranger nachher total aus der Bahn
gehen. Die sind immer so ahnungslos und ich denke, ja, hey, du hängst in Algerien und es jagen die etwa 10 Leute, unter anderem der Gaddafi oder wer? Nein, der nicht. Aber ja, und dann so, konnte nicht wissen, dass sie zu einer wichtigen Spielerin wird, denke ich.
Aber ehrlich gesagt, also zu Mono etwas wirklich auch etwas sagen, was mich auch ein bisschen genervt hat. Ich habe im Fall des Buch auch, erst im Nachhinein jetzt gelesen, was die Frau wirklich wollte mit diesem Buch. Also eben mit diesen Schachzügen und dass es eine Quest-Novel ist. Das ist mir eigentlich erst im Nachhinein bewusst worden. Ich habe immer so gedacht, jetzt kommt mal auf einen Punkt. Es ist ja alle Leute, die irgendwie vorkommen, sind immer auf der Suche nach dem Schachspiel. Aber es wird nie gefunden. Also, und das hat mich wirklich, ich habe zwischenzeitlich auch so eine Krise gehabt und gedacht, hey, was will mir das Buch jetzt eigentlich genau sagen? Und die Lösung ist für mich
also erst... Also der Weg ist das Ziel.
Genau, der Weg ist das Ziel, ja, das stimmt. Aber das ist mir erst im Nachhinein klar geworden. Ich glaube, ich habe zu fest manchmal gewartet darauf, dass es jetzt mal vorwärts geht oder dass mal eine Lösung kommt oder so. Es ist mir weit zu lang gegangen. Aber jetzt im Nachhinein bemängle ich es nicht mehr. Aber einfach während dem Lesen hat es mir geholfen, wenn irgendwo mal mir jemand gesagt hat, dass das dass ich einfach noch ein bisschen durchhalten muss.
Aber ich verstehe das im Fall schon ein bisschen, da muss ich sagen. Also es ist sehr, also ich finde so die Eröffnung ist sehr, ist noch so spannend und wir machen das etwas und nachher so das Mittelspiel ist sehr lang gezogen und so ein bisschen harzig.
Das ist vielleicht auch darum, dass es verkürzt. Oder?
Vielleicht war es eben nicht so schlecht, was es
dann gescheiter Schachzug
also ich habe gemacht hat. Der Showdown, den sie auch muss geben, war für mich auch ein bisschen enttäuschend. Ja. Das Gefühl, dass irgendwie auf 5 Seiten ist das abgehandelt worden. Nach 700 Seiten massiver Spannungsaufbau bin ich recht enttäuscht gewesen.
Aber was ich auch noch geil fand, sie hat gesagt, die Frau, also die Catherine Neville, hat gesagt, dass ihre Leute rückgemeldet haben, dass sie sich gefühlt wie eine Figur, die mit, also weißt, die in diesen Welten unterwegs ist. Und das habe ich gefunden, das stimmt.
Also jetzt können wir ja zum Positiven kommen, weil das ist nämlich genau so etwas. Ich finde, du bist jederzeit mit diesen Leuten
du bist dabei. Mit drin, ja.
Du bist immer drin. Ja. Sogar, also ich jetzt, sogar in dieser blöden Welt. Wüste, wo mich bei der Mirei nervt und bei der Kat nervt sie mich auch. Die Wüste regt mich einfach.
Ja.
Aber du bist immer voll drin und es wird im Fall einfach nie langweilig, weil die Schachfiguren werden ja nicht gefunden.
Ja, aber es ist schon clever. Ich bin mir das nicht gewohnt gewesen. Ich habe plötzlich, als ich gemerkt habe, das ist nicht Chiclet in dem Sinn, wie wir es jetzt kennen, habe ich dann gedacht, gut, aber dafür ist es vielleicht ein Thriller, wie ich ihn kenne. Und dann kommt viel schneller, kommt man irgendwie auch mal so ein bisschen weiter. Und irgendwann habe ich gemerkt, nein, es ist echt wie gar... Also sie hat schon recht, man weiss nicht, wo man das einordnen soll.
Ja.
Es hat mich wirklich, aber es hat einem immer wieder weitergedreht, weil man wirklich sich ist vorgekommen, fast wie mit so einer Virtual, wie sagt man denn? Virtual Reality.
Ja. Also grandios, ne?
Genau, wie mit so einer Brille, sorry, ich musste auf das Handy schauen. Wie mit so einer Brille und du bist echt die ganze Zeit in dieser Welt drin gewesen, und das habe ich wirklich geil gefunden.
Also grossartig als Schriftstellerin.
Ja.
Super Buch. Gut.
Und vielleicht kann man jetzt hier noch sagen, es gibt eine Fortsetzung. Die haben wir noch nicht gelesen, aber die ist, es gibt eine Fortsetzung von diesem Buch, das heisst The Fire.
Du hast die nicht, Sonja, hast du die auch gelesen?
Nein, die habe ich nicht gelesen.
Aber ich werde die im Fall lesen.
Oh, ich glaube, es ist auch so super so Sommerferienbuch. Ja.
Genau.
Ja, das ist mir perfekt für das. Es ist wirklich in einer anderen Welt.
Ich sehe nicht ganz, was in der Fortsetzung noch passieren soll.
Es ist für 30 Jahre später.
Ich habe mir dann überlegt, was passieren könnte. Und ich sehe schon so ein potenzielles Ding.
Kannst du es hier sagen? Dann können wir schauen, ob es stimmt oder nicht. Mm.
Aber dann, wir verraten dann ein bisschen das Ende vom Buch.
Und es heisst «Die Botschaft des Feuers».
Hast du es jetzt gerade
Feuers? Nein, das steht da drin.
Okay.
20 Jahre nach dem Erscheinen.
Mhm.
Ja.
Also 2008, in dem Fall ist es rausgekommen.
Oder? Ja.
Ja.
Mhm.
Auch wieder 8. Da macht sie schon bewusst, oder? Dass auch
wie die Frau, die ist faszinierend.
Mhm. Übrigens, nur etwas ganz Kurzes, was ich da jetzt gesehen habe, das ist nämlich die einzige Grafik, die ich in meiner Notiz gemacht habe.
Du machst Grafik?
Ja, also ich habe drei Wörter mit jedem Strich verbunden.
Ja.
Drei ist ein paar ganz falsche Zahlen.
Ja. Dass Musik und Mathematik das Gleiche ist. Hast du das aufgeschrieben?
Ja, aber nicht mit so schönen Strichli, sondern mit einem...
Und das Monglen, also das Spiel, ist eigentlich ja das. Die Verbindung von Musik, Mathematik, die sie ja gleich setzen, quasi, ist Monglen. Also darum habe ich das so wie ein Dreieck rein da. Und das hat mich darum noch interessant gedacht, also Musik und Mathe zu vergleichen. Ja, das hätte ich nie in meinem Leben gemacht. Ich hätte immer gedacht, das ist so...
Macht man. Ich glaube, man sagt, Musik ist eigentlich Mathematik.
Aber es fühlt sich so anders an. Darum, weißt du, so, Musik ist doch das, was voll deine Emotionen weckt. Was möchtest du
sagen? Oktaven?
Ja.
Ja.
Dann hat sie da.
Ja. Weißt du, das sind mit Oktaven oder Euler? Nein. Das war eben jemand anderes.
Also das ist einfach so der Grundding von der Musik, oder?
Ja, aber jemand hat ihn erfunden. Ist doch nicht vorgekommen. Nein, der Hermes. der Gott, der römische Gott oder der griechische Gott Hermes hat Oktave erfunden. Ist da innen gestanden. Also der Merkur, oder? Mythologie.
Also irgendwie. Der Hermes ist der Merkur.
Ja, genau. Der Merkur hat Oktaven erfunden, für alle Musiker, die zuhören, Musikerinnen.
Oder Sonja, das stimmt. Der Hermes ist der Merkur. Yeah. Götterbote.
Bist du so weit zurückgegangen in deinen historischen Studien?
da weiss ich im Fall jetzt wirklich gar nicht mehr. Der Merkur, doch, das könnte schon noch sein, ja.
Ach, pö. Mal, ich bin fast sicher. Die Götterbote mit
den Flügeln. Mit den Flügeln.
An den Füßen.
Und das finde ich ja geil, das habe ich auch nicht gewusst. Das habe ich, lese jetzt das andere Buch da mit der Kirke. Dort kommt der Hermes eben auch immer vor, als Lover. Und in diesem Buch ist aber gestanden, dass ja der begleitet doch die Seele in die Unterwelt.
Ja.
Und zwischen ihnen lässt er jemanden wieder frei. Das habe ich noch geil gefunden. Das ist auch da innen im Mondland-Spiel.
Nein, ich habe nur Musik, gleich Mathematik aufgeschrieben. Und nachher muss aus irgendeinem Grund Muse ins Hirn kommen. Es hat überhaupt keinen Zusammenhang. Aber der Matt Bellamy.
Ja, ich sage ja immer Bellamy. Und dann hat mich kürzlich so ausgelacht.
Bellamy.
Oder haben wir hier schon über das geredet?
Vielleicht. Ich weiß es nicht
mehr.
Bellamy Brothers.
Ja, der Matt Bellamy. Wir haben schon mal darüber geredet.
Ja, wir haben eben schon mal darüber geredet, habe ich so gedacht.
Jetzt habe ich wieder meine Katakomben-Geschichte erzählen von Matt Bellamy und den drei Küsschen.
Die hast du noch nie erzählt.
Nicht mal. Es war das Muse-Konzert, wo ich ein Interview hatte mit dem...
In Amage?
Im Wankdorf.
Ah.
Also im Status ist. Und noch hatte ich ein Interview mit...
Ja,
also in Wankdorf.
Ja.
Oh, haben wir nicht mit... Oder ich nicht mitbekommen. mit dem Drama oder so. Ja, einfach sicher nicht mit dem Matt, aber... Nachher bin ich in diesen Katakomben von dem Wankdorf gelaufen zu dem Interview. Und dann kommt einfach der Matt Bellamy um die Ecke. Und er ist 100-mal erzählt.
Nein.
Und dann sieht er mich so, ich war allein da. Und dann, er hat gewusst, dass ich bin Journalistin bin. Und dann ist er einfach auf mich zugekommen. Und hat mir so zwei Küsse gesagt, oh, hi, hat mir zwei Küsse.
Nein.
Und dann gibt er mir noch ein drittes und sagt irgendwie im Sinn von, ah, man gibt doch drei in Switzerland. Und dann ist er wieder gegangen und ist da so dort. Dann ist er dann verwirrt müssen zu dem Drama, dem sie nachher vergessen. Ja, das ist meine
Mette-Geschichte. Ich weiss wer. Und mir ist aber gerade eine Katakomben-Geschichte in Sinn gekommen vom Status Suisse, ehemals selig, Status Suisse selig. Ich habe mal dort miterlebt, dass der DJ Ötzi ein Meet and Greet hatte mit einem. Und er ist hier gekommen und ich bin dort auch in den Katakomben gestanden und ich komme rein und muss kotzen. Weil, aber es ist ihr wahrscheinlich eh schon nicht so gut gegangen. Ja, entweder das oder sie hat wirklich einen Magen-Darm-Grippe oder innen und kotzt dann einfach gerade als erstes Mal vor die Füße.
Also ich würde noch schnell sagen, der Matt Bellamy. Soviel ich weiss, hat ja Musik studiert, aber klassische Musik. Mhm. Und dann merkst du seine Musik an. Und irgendwie verbinde ich das mit Mathematik. Es hat irgendwie gar nichts
zu tun. Musik
und ich habe immer an das gedacht. Natürlich. Heisst dann noch Muse. Also ja.
Und ich kann ja nicht komponieren. Aber
hey, jetzt habe ich gerade... Er heisst Matt und
nein.
Muse. Jetzt habe ich im Fall gedacht, jetzt bin ich gerade ein bisschen Mogelnmut.
Es hat alles entzählt.
Ja.
Also ich finde, das macht es ja gut auch mit diesen Theorien. Oder? Ich glaube, sie bringt das einfach alles zusammen. Und das sind so Fächer, die ich mich nicht wahnsinnig gut auskenne. Aber ich glaube, es passt einfach alles gut. Mhm. Oder die Musik und es gibt dann gewisse Regeln in der Musik und es gibt gewisse Regeln, also nur Regeln in der Mathematik und dann gibt es gewisse Regeln in der im Aufbau von Elementen und dann gibt es die Spiralform oder die gibt es ja wirklich in der Natur sehr viel und DNA ist auch eine Spirale oder so ein Ding. Und das, ich glaube, das ist auch einfach recht gut geschickt zusammengekannt.
Sie wenden alle die Theorien auf die ganze Historie an und es geht immer auf.
Ja.
Das finde ich auch sehr geil.
Ja. Das ist geschickt. Aber es hat mich ein bisschen erinnert an so Verschwörungstheorien. Ja, auf den ersten Blick passt alles gut, aber wahrscheinlich so Spezialistin, Expertin in dem.
Jetzt können wir es auf die heutige Zeit anwenden und schauen, wie weit man kommt mit der Verschwörungstheorie.
Ja, dass der Matt Bellamy Musik
das ist schon
ein bisschen... Mathematik studiert hat, finde ich jetzt gleich noch The Math.
Ja.
Ja. Oh Mann. Willst du noch etwas Ungescheites sagen, Sonja, oder etwas nicht Gescheites?
wo etwas umgeschieht.
Ich habe jetzt nochmal sorry auf die Vietigen geschaut, das 8. Jahr geschaut. Es ist natürlich ein 18. Aber das 1 ist auf die Linie und ich habe nur das 8.
gesehen. Siehst du, jetzt
sehen wir überall 8.
Ja.
Nein, mir ist nur, also eine Sache, die vielleicht noch lustig ist, also es ist eigentlich eine Art Fehler, aber es hat aus meiner Sicht wenig, oder wo mir aufgefallen sind, wirklich Fehler drin. Aber eins ist ein bisschen, also der Mara, der Jean-Paul Macha, ist ja quasi so der Oberbösewicht für sie.
Der Pockennarbige.
Genau. Und es ist eigentlich alles relativ gut beschrieben, auch seine Ermordung und so. Aber was sicher nicht, also was sehr unwahrscheinlich ist, ist, dass er wirklich dort vor Ort war, an dem September-Massaker-Phase. Das ist nicht so gewesen. Er ist eher so ein... Und das finde ich eben lustig, er ist so ein, also lustig, er ist ein Publizist und so ein Hetzer von der Masse. Aber ich denke nicht, er war dort in diesem Gefängnis und hat Leute geköpft oder Leute köpfen lassen, dass ich als Henker aufgeschrieben
habe. Also das war ja eine zentrale Figur gewesen,
dann. Ja, eben, und das ist da, ich glaube, sie hat einfach so einen klaren Bösewicht gebraucht, der auch ein Gesicht hat und einen Namen. Und es geht noch halt alles schön auf in dieser ganzen Geschichte, die sie nachher noch erzählt um das herum. Also finde ich spannend und darum auch nicht störend, aber es ist einfach nicht so... Und eben so das Hetzer, das finde ich eben noch spannend, weil das hat sich in der heutigen Zeit eben auch, finde ich. Es gibt so die, so Publizisten, die ich jetzt namentlich nennen, die halt so hetzerisch schreiben und die Masse,
wir
die
wissen, dann, glaube ich, von wem
dann, ja, auf das reagieren. Ja. Und also die September-Massaker ist so ein Klassiker für das. Und also das ist natürlich dann sehr brutal, aber was halt kann passieren, wenn du die Masse so aufhetzest.
Krass.
Also ist es gut. Gutes Beispiel für das.
Finde ich mega cool, ja. Hast du sonst noch etwas so in dieser Art entdeckt?
Wo nicht richtig
ist? Ja, wo nicht ganz stimmt, aber wo irgendwo in der Geschichte einen Sinn macht.
Ja, also das eine ist beim Tellerrand. Ja, also seine Geschichte, mit dem, dass er den Klumpf aus dem Unfall hat, aber historisch ist das wahrscheinlich nicht so. Wahrscheinlich ist er... Hat das entweder vererbt gehabt, aber das hat man dann nicht so gesagt.
Oder
es ist Polio. Und ich dann eben auch wieder gedacht habe, zum Glück haben wir irgendwann eine Polio-Impfung gefunden, weil eben, es hat so Sachen gehabt. Und er war adelig, darum war es egal, wenn er nicht adelig gewesen wäre. Er ist nicht irgendwann gestorben. und ziemlich schnell.
Und ja, wenn er nicht adelig war, hat er wahrscheinlich auch keine Frauen mehr bekommen, trotzdem Fuss,
ja, wo er genau. Er hat eine ganz andere Existenz gehabt. Ja. Das ist sicher noch
aber die Cousinen sind ja hin und weg vom Tellerrand, als sie
das erste
Mal gesehen
haben. Ja, er muss sehr gute Aura. Also das hätte er wahrscheinlich schon gehabt, es wäre auch nicht so erfolgreich gewesen.
Ja, also ich habe mir nicht so
eigentlich
mal gut vorgestellt.
Und also ein kleines Ding ist noch, dass sie schreibt irgendwo, also die Kat ist am 4. April, also am 4.4. geboren. Und ich dachte, ach, geht die Lülle. Und irgendwann schreibt sie, Kaldengrosse sei auch am 4. April geboren. Und das... Also das stimmt wahrscheinlich
nicht. Wer ist er?
Der Karl der Grosse. Das passt natürlich noch in die Geschichte. Also man weiß nicht genau, wann er geboren
ist. Man weiß gar nicht,
wann er geboren ist. Man streitet sich auch über das Jahr. Ob es 47 oder 748
sind. Ah, okay, das ist wie...
Irgendwo in der Quelle steht, glaube ich, 2. April. Aber 4. April wüsste ich jetzt nicht, dass es irgendwo steht.
Aber das ist fast ein bisschen gestorben.
Ja, es wird wirklich... Darum finde ich auch, die Annäherung ist so gross. Ja. Das finde ich wirklich... Das habe ich, um es nochmal zu sagen, das habe ich sehr cool
gefunden. Also ich habe im Fall mega Lust, mehr von dieser zu lesen. Einfach weil ich finde, hey, krass, macht die das bei jedem Roman? Weißt du, so... sich also so recherchieren und sich so ein Konstrukt überlegen oder so. Mich interessiert die wirklich.
Also ich fühle mich halt auch so gescheit nach
der
Lektüre. Ich habe schon ein paar Sachen gelernt. Ich habe das Gefühl, ich weiss jetzt ganz viel.
Also ich habe ganz ehrlich einfach bewusst nicht sehr viel nachgeschaut, weil ich wusste, dass du kommst. Aber ich habe das Gefühl gehabt, es hat mir wieder mein Wissen ein bisschen aufgefrischt. Also die Französische Revolution, kann ich mich natürlich noch erinnern, dass wir das in der Schule hatten.
Gell, damals.
Robespierre und irgendwie all die. Weißt du, wo ich dachte, stimmt, ja, von dem habe ich auch mal, das habe ich mal irgendwo müssen beantworten und so etwas. Und das hat mich noch cool gedacht. Also dass man wieder irgendwie merkt, es ist nicht immer nur Scheiße, was man lernt in der Schule. Manchmal kommt es wirklich plötzlich wieder und dann interessiert es dich auch.
Nein, und ich finde da, es ist ja nicht so ein klassischer historischer Roman, aber... Ein bisschen eben schon, weil es werden dann ja nicht immer die berühmten Leute, die noch Sachen überliefert sind, beschrieben, sondern auch ein bisschen das Fussvolk. Oder die überlegen sich, wie es war. Und da, ich lese es einfach so gerne. Weil du siehst, dass die oft, also die Mireille geht auf die Strasse, weiss auch nicht wohin, und dann sieht so und so aus und sie muss sich und sie wird an die Wand gedrängt und kommt eigentlich fast um. Mhm. Du merkst einfach, wie da war.
Aber ich muss wirklich sagen, ich glaube, wir haben mal kurz vorher immer noch über das Gerät. Ich habe es jetzt gerade schnell ein bisschen gesehen,
ja, für einen Moment. Also wir sind ein bisschen zu viel.
Ich muss jetzt die Zeit wiederkommen.
Das 18. Ja. Wir sind jetzt Spezialisten im 18. Jahrhundert.
Und zwar bei jedem Land, wo es geht.
Oh, das ist cool. Das 18. spannendste Jahrhundert.
Ja, aber das stimmt. Das stimmt.
Das nächste Mal muss, glaube ich, irgendwie 20
in London, New York oder irgendwas.
Endlich mit iPhones und
Waffen. Ja, wir haben noch nicht entschieden, was wir als nächstes lesen, aber,
nein, aber
einfach etwas modern.
Ich kann nicht mehr so schweres. Also, kann ich dann schon wieder, aber jetzt gerade nicht.
Ja.
Gut.
Dann, hey, es war auch schön gewesen.
Ja. Danke vielmals für
deine Hilfe. Du darfst jederzeit wiederkommen. Yeah. Bei jedem historischen Roman, den wir jetzt lesen. Oder auch sonst.
Also zu Miriam, ihrem Bedauern, glaube ich, kommen dir noch mehr historische Romane, weil ich liebe historische Romane.
Ja, ich habe so ein bisschen, jetzt, als ich merke, dass ich gescheiter werde dabei, jetzt lese ich so einigermaßen gerne. Nein, ich habe immer ein Vorurteil. Ich habe einfach das Gefühl, es ist mir alles zu brutal und lustigerweise zu nah. Es geht mir zu nah, obwohl es so weit weg ist. Aber also ich finde es total spannend.
Gut, also.
Gut.
Dann tun wir anstoßen.
Ja. Hey, Gesundheit.
Zum Wohl. Gesundheit.